ARD.
Sie ist mit mir mehrere Prüfungen durchgegangen, die Prüfungsfächer, ne, Deutsch, Mathe und so weiter. Hätte ich das niemals im Leben geschafft. Ich hatte eine Mentorin, jemand, die sich um mich gekümmert hat und nicht nur mir das Schulsystem und die Strukturen erklärt hat, aber auch die Gesellschaft, die Werte, was in Deutschland wirklich wichtig ist. Was ist Weihnachten?
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume. In der heutigen Folge sprechen wir über die Herausforderungen und Chancen, die mit der Integration von geflüchteten Jugendlichen in das deutsche Schulsystem verbunden sind. Unser Gast Mustaba Sartaras hat diese Erfahrung selbst gemacht. Er kam 2016 im Alter von 16 Jahren als Flüchtling nach Deutschland und hat es geschafft, innerhalb kurzer Zeit seinen Haupt- und Realschulabschluss mit einem herausragenden Durchschnitt von 1,5 zu erreichen. Heute möchte er seine Geschichte und seine Perspektiven auf die Themen Integration, Bildung und Unterstützung für geflüchtete Jugendliche teilen. Lieber Mo, danke, dass du heute hier bist.
Ich bedanke mich erstmal bei dir und danke, dass du mir die Chance gegeben hast, über das Thema zu sprechen, was gerade in heutigen Zeiten wirklich für sich spricht und Raum braucht und Aufklärung definitiv, um einige Missverständnisse, einige fehlerhafte Meinungen zu beseitigen.
Lieber Mo, du bist als Jugendlicher ohne Deutschkenntnisse nach Deutschland gekommen und hast es geschafft, in nur 2 Jahren deinen Haupt- und Realschulabschluss zu machen. Wir haben es gerade gesagt, hervorragender Schnitt. Zunächst einmal aus deiner persönlichen Perspektive, tut Deutschland genug für solche Lebenswege? Denn letzten Endes bist du ja nicht der Einzige, der ankommt und erstmal vor einem Chaos an Dingen steht, die man überhaupt erstmal bewältigen muss?
Es ist wirklich eine sehr berechtigte Frage und ich sage an dieser Stelle ein ganz klares Nein. Ich werde dir dieses Nein auch begründen. Klar werden einige sagen, okay, der ist 2016 hergekommen, 2016, 15, das war sehr chaotisch, wir hatten kein Konzept, es waren Massen an Menschen, die hierher gekommen sind und wir hatten auch als Deutschland, wir haben unser Bestes gegeben, wir haben investiert, viel wurde über das Geld gesprochen, wie viel haben wir hier investiert, wie viel haben wir da ausgegeben, aber es wurde wirklich nicht gesehen, meiner Meinung nach, wo das Geld investiert wird oder was wirklich profitabel wäre, was besser klappen würde, was nicht gerade mit Geld zu erreichen ist.
Kannst du da ein Beispiel für geben? Also vielleicht machen wir noch mal einen Schritt nach hinten. Man kommt an und steht da, man weiß gar nicht, wo ist jetzt die Heimat. Wie kann ich mir überhaupt vorstellen, wie kommt man überhaupt dann in die Schule? Wen trifft man da?
Also richtig. Also das ist wirklich sehr, sehr gut, Bob, weil ich bin angekommen und ich war erstmal wirklich voller Energie, voller Motivation, endlich anzukommen und so eine Chance zu ergreifen und zu sagen, hey, hier kann ich wirklich was erreichen, mir eine Zukunft aufbauen, das wirklich machen, worauf ich Bock habe und endlich mein Abschluss machen.
Und als erstes, und wo kamst du nochmal?
Aus Afghanistan. Mhm. Genau, aus Afghanistan. Geflüchtet bin ich direkt aus Iran. Also wir sind erstmal mit der Familie aus Afghanistan nach Iran geflüchtet, 2015. 2010 wurde mein Vater leider ermordet, und weil der mit Amerikanern gearbeitet hat als Dolmetscher.
Beileid.
2015 haben die angefangen, meinen Bruder zu bedrohen, auch davor. Dann, das war so der Schnittstelle, wo dann meine Mutti gesagt hat, stopp, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, mir reicht's. Bei euer Vater hat das genauso angefangen, der wurde auch bedroht und deshalb, mir reicht's. So, und entsprechend sind wir dann nach Iran geflüchtet. Und in Iran war für mich, also für uns überhaupt, für afghanische Flüchtlinge in Iran gibt es überhaupt gar keine Perspektive. Die kommen an, die müssen sich kümmern, die hackern. Also ich habe 1 Jahr lang dort gearbeitet und überhaupt nichts, was Bildung angeht, konnte ich genossen. Natürlich, meine kleinen Geschwister konnten zur Schule gehen und so weiter. Aber ganz ehrlich, mein kleiner Bruder ist jetzt mit der Schule fertig. In Iran hat sein Diplom bzw. sein Abi gemacht mit einem wirklich sehr guten Durchschnitt. Mhm. Die sprechen dann von 1 bis 20. Der hat 18 geschafft von 20. Der hat aber jetzt keine Möglichkeit zu studieren dort in Iran, weil der jemand aus Afghanistan kommt, obwohl der wirklich hervorragende Noten hat, darf der dort einfach nicht studieren. Und das ist als Schluss für ihn. Der kann dort anfangen, jetzt in irgendeinen Laden zu gehen, als Verkäufer zu arbeiten oder irgendwas dergleichen zu machen, was überhaupt kein Geld bringt. Also sprich, hat man in Iran überhaupt gar keine Perspektive, was Schule angeht. Und dementsprechend habe ich dann gesagt, in Jahr habe ich gearbeitet. Ich habe gehackert, gemacht, getan, das Geld irgendwie zusammen.
Was zum Beispiel?
Ich habe als Schuhmacher gearbeitet, beziehungsweise in einem Laden, die Schuhmacher Schuhe gemacht wurden dort. Und dort habe ich halt im Verkauf, also das ganze Laden habe ich gemanagt. Mein Chef hat einen zweiten Laden gehabt und das sind solche Gebäude und Wohnungen. In diesen Wohnungen sind halt diese Schuhmacherfirmen, sagen wir mal so. Und da habe ich halt Material gekauft, dafür gesorgt, dass alles da ist, dass die Mitarbeiter zufrieden sind, dass man verkauft. Das ist so eine große, großen Gebäuden, großen Bezirk, wo ganz viele Schuhverkäuferläden sind und die Verkäufer kommen dann in diesen Gebäuden und gucken sich die Modelle an, die in diesem Firmen gemacht sind und kaufen das dann direkt dort und bestellen so und so viel. Und für all das war ich zuständig. Und somit bin ich dann Ende 2015 habe ich mich dazu entschieden zu sagen, so jetzt will ich wirklich mich diesen gefährlichen Weg geben und flüchten auch aus Iran. Bin dann über Türkei, Griechenland und irgendwann dann in Deutschland angekommen.
Und wie lange hat es gedauert, bis du, ich sag jetzt mal, den ersten von deiner Ankunft, den ersten Schritt in diese Bildungseinrichtung Schule setzen konntest?
Das hat mehrere Monate gedauert, weil ich am Anfang, also als ich da war, wie gesagt, volle Motivation und man wollte starten, aber dann kam schon das erste Ablehnung von der Seite der deutschen Schulen oder je nachdem. Nein, du bist zu alt, so nach dem Motto, du kannst nicht in eine normale Schule gehen. Du musst jetzt einfach Deutsch lernen und in Deutschkurs versuchen, die Sprache zu lernen. Und dann sehen wir mal, wo es mit dir hingeht. So nach Motto war das Erste, was ich so hier mitbekommen habe.
Wie alt warst du?
2016. 16 war ich 2016. 2000 bin ich geboren, genau. Und das allererste war ja, dass wir überhaupt gar keine Deutschkursplätze hatten. Also es gab gar keine Deutschkursplätze. Das heißt, wir haben in Heim, was auch direkt für Flüchtlinge gemacht wurde damals, haben wir durch die Betreuern die Sprache gelernt. Also es gab überhaupt gar kein Konzept.
Also mit anderen Worten, man hat gesagt, du darfst in die Schule gehen, wenn du Deutsch kannst, aber wie du Deutsch lernst, mach mal selber.
Richtig, so kann man das wirklich beschreiben. Gut, irgendwann ist man dann wirklich in einem Deutschkurs angemeldet worden und dann ist man auch hingegangen und mehrere Monate. Also ich kann froh sein, dass ich Glück hatte, definitiv, das bestreite ich niemals, aber ich hatte eine Deutschkurslehrerin, die sich um mich gekümmert hat. Die wusste, okay, hier ist Potenzial. Ich habe auch selber gemerkt, ohne mich jetzt besser zu reden oder je nachdem, dass ich in diesem Deutschkurs unterfordert war. Und ich wusste dann, wie mache ich jetzt weiter? Die Lehrerin hat das auch dann gemerkt und entsprechend hat sie dann gesagt, hier, Mo, weißt du was, wir versuchen jetzt mal wirklich dich in eine Schule anzumelden. Erstmal Hauptschule, aber ich muss erstmal schauen, ob das möglich ist, weil...
Das heißt aber, dass die Lehrerin nicht nur, und dieses nur wirklich in Anführungsstrichen, weil das ja auch schon wichtig ist, überhaupt die Menschen zu sehen und zu sagen, ich erkenne hier Potenzial, dass sie also nicht nur gesehen hat, da ist Potenzial bei dir, sondern sie war auch diejenige, die den Zugang zur Schule dann eben ermöglicht hat, weil ich kann mir vorstellen, man weiß ja auch gar nicht, wo rufe ich ihn jetzt an? Ich kann ja jetzt nicht irgendwie vor eine Schule gehen und sagen, übrigens, hier bin ich, könnt ihr mich bitte aufnehmen?
Genau, definitiv. Und das war auch meine Rettung. Und das Schlimmste an der ganzen Geschichte war, ne, ich hatte einen Vormund, ich hatte Betreuer, die tagtäglich mich gesehen haben, gemerkt haben, wie ich bin, was ich kann, was ich nicht kann. Keiner hat sich an dieser Stelle wirklich verantwortlich gefühlt, irgendwas zu unternehmen, aber die Lehrerin eben schon. Und das ist halt eben das, wo ich immer sage, die eigentlich gesetzlich für einen verantwortlich sind, war so, ja, kümmere dich, ne, wir können gar nichts machen. Aber sie hat das eben gemacht und ich bin dafür bis heute dankbar und ich habe immer noch Kontakt mit ihr. Also wirklich prima. Und aber das fehlt eben, ne? Und ich habe ja auch in den Heimen waren wir auch mehrere Jungs, viele. Also wir waren ganz viele Jugendliche und keiner hat so wirklich, nicht weil die nicht wollten, sondern weil es kaum möglich war. Also wie es bei mir gelaufen war, sie ist mit mir in ein Schulamt gegangen, hier in Bautzen. Und sie hat ja gefühlt fast gebettelt dafür, dass die mich mal aufnehmen. Und dann hieß es erstmal, na gut, dann musste er erstmal einen Test sozusagen machen. Ne? Und das habe ich ja dann auch in Englisch, in Deutsch und was war noch? In Mathe habe ich noch gemacht. Und erst danach haben die dann gesagt, okay, ja, machen wir, aber erstmal Hauptschule. Gut, ich war dann froh, dass ich diesen Schritt, also dass ich das geschafft habe. Dass es mir ermöglicht wurde, in eine deutsche Schule wirklich die deutsche, sozusagen die Bildung zu genießen. Ne? Es war ja was Großes in dem Sinne. Weil keine andere irgendwie diese Möglichkeit möglich war überhaupt.
Die Integration von Menschen mit Fluchtgeschichte, die hat ja nochmal an Fahrt aufgenommen, nachdem Russland in die Ukraine eingefallen ist. In einem Beitrag von SWR aktuell vom 13.02.2023 wird deutlich, wie die Integration ukrainischer Geflüchtlinge an Schulen in Baden-Württemberg läuft.
Es ist etwas in der Schultasche, ist lang und gelb.
Lineal?
Ja.
Ein Lineal war die Lösung des Rätsels. Timofi ist 6 Jahre alt und kommt eigentlich aus der Großstadt Kharkiv im Nordosten der Ukraine. Seit ein paar Monaten lernt er jetzt Deutsch mit 5 anderen Erstklässlern aus seiner Heimat. An der Tafel hängt ein Plakat mit Gegenständen, die man in der Schule braucht. Vom Radiergummi über das Mathebuch bis zum gelben Lineal. Larissa Mofsovic ist die Lehrerin der Vorbereitungsklasse an der Heinrich-Steinhöfel-Schule in Walderstadt.
Ich versuche jetzt mehr mit denen Deutsch zu sprechen und es geht schon besser.
Mofsovic stammt aus der Ukraine und kam schon vor 30 Jahren aus Donetsk nach Süddeutschland, nach Walderstadt im Kreis Böblingen. Sie freut sich, dass viele der Kleinen in ihrer Klasse sehr motiviert sind. Viele haben aber Schlimmes in der Ukraine erlebt. Da ist sie sich sicher.
Einige sind schon traumatisiert. Ich habe so ein Kind, der hat am Anfang nur geweint. Und er konnte natürlich nicht erklären. Er wollte einfach zu Mama. Und dann habe ich mit Mama geredet. Ist nicht leicht, das Ganze.
Und man merkt ihr an, dass auch ihr die Situation zu schaffen gemacht hat. Immer am Ende der Deutschstunde dürfen die Kinder noch etwa 10 Minuten mit Bauklötzen und Legosteinen spielen.
Die spielen nur Krieger, sie bauen nur Waffen. Ich habe denen schon gesagt, also wir haben jetzt genug von diesem Krieg, also spielen wir etwas anderes. Okay, versuche ich sie zu überreden, aber gelingt nicht immer.
Der Krieg und was in ihrer Heimat passiert, beschäftigt die Kinder natürlich weiter. Das weiß auch die Beratungslehrerin Regine Wagner, die seit 6 Jahren am Pfarrwiesen-Gymnasium in Sindelfingen die Vorbereitungsklassen für Flüchtlinge organisiert. Dort gibt es 2 sogenannte VKL-Klassen. Der Großteil der rund 40 Jugendlichen kommt aus der Ukraine.
Es ist ja bei den meisten völlig offen, wann und ob sie in die Ukraine zurückkehren oder ob sie bei uns bleiben wollen. Und das, meine ich, verhindert auch ein Stück weit, dass sie sich auf die Sprache einlassen und sich anstrengen. Das ist ja am Anfang einfach auch eine harte Nuss, so eine neue Sprache. Die knacken sie nicht, wenn sie gar nicht wissen, ob sie bleiben wollen.
Viele der Jugendlichen nehmen auch am Online-Unterricht in der Ukraine teil. Das heißt, nach dem Unterricht in Deutschland geht es noch über das Internet zurück in das ukrainische Schulsystem.
Auch da sind die doppelt belastet oder besetzt. Man weiß nicht so recht, was es jetzt eigentlich ist.
Regine Wagner hofft jedenfalls, dass die Jugendlichen irgendwann einen Ort finden, wo sie sich so sicher fühlen, dass sie sich als junge Menschen voll entfalten können.
So, jetzt haben wir gehört, dass das vor allen Dingen natürlich über Lehrkräfte geht und über Fördermaßnahmen. Du hast gerade gesagt, der Weg durch die Bürokratie, kann man sagen, also der Weg dahin, überhaupt erstmal festzustellen, wie komme ich da rein ohne jemanden? Und ich würde jetzt mal die Antwort geben, naja, gar nicht. Es muss jemand geben, der sich verantwortlich fühlt, ist schon schwierig. Ich würde jetzt gerne auch nochmal persönlicher werden und fragen, wie war es dann für dich in den ersten Wochen in der Klasse? Denn ich kann mir vorstellen, dass das jetzt auch nicht unbedingt so war, dass du mit offenen Armen empfangen wurdest als jemand, der ja, möglicherweise am Anfang noch nicht so super gut Deutsch konnte, also aus offensichtlichen Gründen, und noch nicht wusste, wie man so schön sagt, wo der Hase langläuft, was man hier eigentlich macht. Wie erging es dir da in den ersten Wochen?
Ich muss schmunzeln, wenn du das fragst, weil ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich erkläre dir mal, wie mein erster Tag abgelaufen ist. Ich war super nervös. Ich wusste nicht, wo vorne und hinten ist. Ich war bestimmt eine Stunde eher in der Schule und habe gewartet, bis die Schule wirklich dann losgeht sozusagen. Das war so. Ich bin angekommen und wusste erstmal nicht, wo ich hin muss. Und zufällig hat dann eine Lehrerin mich dann in diesem bestimmten Klasse hingeführt, weil, na, woher soll ich das wissen? Und dann habe ich mich hingesetzt. Also ich hab mich dann vorgestellt, bin angekommen, die Lehrerin war noch nicht da. Ich, ohne jetzt die Hauptschule schlecht zu reden, aber die Schule, wo ich dann hingegangen bin, war auch ein bisschen schwierig. Das ist eine schwierige Gegend, sagen wir mal so. Und ich sag mal ganz viele Rechte. So, nicht alle, aber ganz viele, die so in die Richtung denken. Und das war erstmal wirklich nicht, also ich bin nicht angekommen. So, ich hatte dann.
Aber die haben dir das auch gezeigt?
Ja,
definitiv. Also wurdest du mit Ablehnung empfangen?
Ja,
wie definitiv. Hat sich das gezeigt?
Na, wenn man grüßt und sich vorstellt, na, ich bin der Mo und ich bin jetzt neu und so weiter, und da überhaupt gar keine Antwort kommt, dann reicht es mir doch aus. Also zu wissen, worauf es hinausläuft oder woran das liegt. Obwohl am Anfang Zeiten auch sehr schwierig war, auch auf diese Ebene mit den Leuten einfach zu kommunizieren, weil man einfach nicht auf die Level, die man jetzt vielleicht kommuniziert, war.
Wir kommen natürlich auch noch zu strukturellen Ebenen und der Frage, wie kann sowas aussehen und so weiter. Aber ich möchte kurz noch ein bisschen persönlich auch bleiben, ja, weil ich gab es Leute, die auf dich zugekommen sind und gesagt haben, hey, wer bist du, was machst du? Oder
Vielleicht später, wo die Schulleiterin dann später angekommen ist und mich vorgestellt hat und so weiter, gab es die Klassensprecherin oder wie sagt man dazu, der hat mich dann gefragt, ob ich irgendwo Hilfe brauche, weil ich bin ja nicht von Anfang an in der Schule gewesen, sondern ich glaube Mitte des Jahres bin ich dann in die Schule, ob ich noch irgendwas brauche und so weiter. Und aber das auch auf die Anforderung von oder die Bitte von der Schulleiterin, dass er mir noch ein bisschen was strukturell helfen soll, aber ansonsten nicht. Es war so das Gefühl, jeder will dort durchkommen, keiner hat so Bock, dort in die Schule zu gehen, die Klasse zu setzen, die Lehrerin nervt und so. Und ich saß dann in vorderer Reihe und sehr motiviert und wollte da einfach irgendwas aufsaugen und versuchen, irgendwie das zu schaffen. Und ganz ehrlich, Bob, wir hatten die erste Stunde Gemeinschaftskunde und ich erinnere mich wie heute daran, das werde ich niemals vergessen. Und die Lehrerin hat so Schreibschrift gehabt. Kennst du das ja, ne? Sie hat dieses gebrochenes deutsches Schrift, wo man kaum lesen kann, was da eigentlich steht. Und ich konnte dann in der Zeit auch Englisch ganz gut und die Schrift war mir bekannt, aber und das Schreiben auch, das ist ja nicht das Problem. Aber ich kannte nicht dieses Schreibschrift. Und sie hat angefangen, auf der Tafel irgendwas zu schreiben und ich so, was steht denn da? Ich weiß nicht, was dort steht. Weil ich hatte so, meine Strategie war erstmal, alles, was auf der Tafel steht, aufschreiben, nach Hause gehen und sich mit dem Thematik auseinandersetzen und versuchen, irgendwie das zu übersetzen, das Thema aufzunehmen und so weiter. Aber ich habe ja nicht verstanden, was auf der Tafel steht. Und da habe ich das genauso gemalt oder geschrieben, eher gemalt, wie es auf der Tafel stand, und bin dann ins Heim und habe versucht, mit den Betreuerinnen, und die auch keine Lust hat, zu übersetzen, was ich da eigentlich, um was für ein Thema sich da handelte.
Ja, das muss ich kurz nachfragen, weil du gesagt hast, nach Hause und Betreuerin, das heißt, du warst dann in dieser Zeit im Flüchtlingsheim auch gewohnt.
Genau, also in so einem Kinderheim für Flüchtlinge direkt. Genau, wir waren so um die 30 Kinder in so einem Kinderheim.
Und diejenigen, die da jetzt mit dir auch waren, haben die es auch in Schulen dann geschafft? Oder bist du quasi in einen Zusammenhang gekommen, wo, ich sag mal, die anderen immer noch auf der Suche waren, Fuß zu fassen oder abgehangen sind, weil das hört sich, weißt du, alleine bis wohin du jetzt gerade gesprochen hast, das ist irgendwie ja eine Geschichte, wo man dauernd gegen irgendwelche Ablehnung, erst interessiert sich dafür keiner, dann wirst du endlich dahin gebracht, dann interessiert sich da aber auch keiner, Dann willst du motiviert weitermachen, gehst zurück ins Heim, da interessiert sich auch keiner. Also das ist ja eine Geschichte von völliger Interessenslosigkeit irgendwie.
Ja? Ja, also die Kinder, die auf deine Frage, die Kinder, die da noch mit mir in den Kinderheim waren, einige waren in den Kinderheim, weil die sehr jung waren. Und die hatten keine andere Wahl, um in eine normale Schule zu gehen. Ich glaube, da gab es eine Grenze an Alter, würde ich jetzt fast meinen. So alle, die über 18 sind, dürfen nicht in eine normale Schule gehen. Alle, die unter 16, alle, die über 16 sind. Und alle, die unter 16 sind, die kommen automatisch in eine normale Schule. Die waren natürlich, aber das hat auch nicht ganz so funktioniert. Also die hatten auch Schwierigkeiten. Wir saßen dann, oft saß ich dann mit den Jungs in einem Raum dann in Heim und wir haben die Hausaufgaben zusammen gemacht und versucht uns gegenseitig zu helfen und zu gucken, okay, du kannst Mathe besser und ich kann ein bisschen mehr Deutsch und du kannst ein bisschen mehr Geschichte. Und kommen, die Thema erarbeiten wir uns gemeinsam. So war das Ganze. Aber und das möchte ich auch sagen, aber meisten von den Jungs hatten wirklich nur Deutschkurs. Also nur früh hingehen, Theorie und in diesen Deutschkursen, ich war ja auch vorher 2-3 Monaten dort, in diesen Deutschkursen, der bestand ja nur auch aus afghanische, syrische Kinder, also Jugendliche. Sprich hat man überhaupt keine Zugang zur deutschen Gesellschaft gehabt, in dem Alter schon, wo man angekommen ist, wo mehrere Monate vergangen ist, was eigentlich meiner Meinung nach damals ja der Zugang für Integration wäre. Ja. Gab es nicht.
Bevor es in die Realschule geht, erstmal die Frage, wann war der Moment, und ich weiß nicht, ob man das so genau beziffern kann, wo du das Gefühl hattest, ich glaube, jetzt weiß ich, was ich zu tun habe. Ich weiß, wie die Struktur funktioniert. Ich weiß, was das bedeutet, eine Klassenarbeit zu schreiben. Ich weiß, was ich tun muss, um meine Motivation, die ich habe, in diese Struktur, die mir anfangs so neu war, zu übersetzen. Weißt du, also so ein Gefühl der Klarheit. Ich weiß jetzt einfach, was zu tun ist.
Ich habe Glück gehabt, und das sage ich nochmal. Ich habe meine Lehrerin gehabt. Diese Lehrerin hat erst dafür gesorgt, dass ich in die Schule komme und dann hat sie nochmal dafür gesorgt, dass ich das auch schaffe. Und wenn sie mich nicht mit nach Hause genommen hätte und ihre Hilfe mit noch angeboten hätte, nebenbei, ne? Neben der Arbeit, neben das alles, was sie zu tun hatte, und mir erklären, wie die Prüfungen funktionieren, was die Prüfungsvorbereitung angeht, ne? Sie ist mit mir mehrere Prüfungen durchgegangen, die Prüfungsfächer, ne? Deutsch, Mathe und so weiter, hätte ich das niemals im Leben geschafft. Ich hatte eine Mentorin, jemand, die sich um mich gekümmert hat und nicht nur mir die Schulsystem und die Strukturen erklärt hat, aber auch die Gesellschaft, die Werte, was in Deutschland wirklich wichtig ist. Was ist Weihnachten? Was ist Ostern? Und das hat sie mir eben gezeigt. Und das möchte ich eben nochmal betonen. Das hat auch nicht jeder gehabt.
Wann kam dann der Zeitpunkt, wo du mehr wolltest? Also weil alleine, also ich kann mir auch vorstellen, also wusstest ja wahrscheinlich, okay, also die Schule, die sind irgendwie hier demotiviert an der Schule, in der ich bin, ohne die jetzt bashen zu wollen. Aber überhaupt zu verstehen, okay, es gibt hier eine Hauptschule, aber ein Realschulabschluss wäre eigentlich noch besser, das muss man ja auch erstmal checken. Und dann muss man ja dann auch irgendwie dahin kommen.
Ich hätte bessere Durchschnitte in der Hauptschule haben müssen als 3,0, glaube ich, um in die Realschule zu kommen. Mhm. Und das hatte ich gehabt. Ich habe Hauptschulabschluss hatte ich so, ich würde jetzt lügen, 1,9 oder 2,0 ungefähr. Und danach hat dann die Schulleiterin auch mir an den Herz gelegt und gesagt, ja, mach deinen Realschulabschluss. Das ist definitiv, das kommt dir zugute und ich weiß, dass du das schaffen würdest, definitiv. Und dann auch meine Lehrerin, die auch nochmal alle gesagt haben, du kommst definitiv in eine Realschule.
Das heißt, die haben das aber dann irgendwann wahrgenommen,
ja.
dass du jemand bist, der sich wirklich bemüht, der das machen will.
Genau, also die Prüfungen habe ich ja bestanden. Und das war ja schon, ich sag mal so, wie gesagt, ohne irgendjemanden zu dissen oder je nachdem, keiner soll das falsch verstehen. Es gab ja schon Deutsche in der Hauptschule, die das nicht geschafft haben. ich war ein erstes Jahr in Deutschland, also 2016 auf 17, habe ich ja meinen Hauptschulabschluss gemacht. Und so haben die das dann auch gesehen und die haben ja auch gemerkt, okay, ne, der hat es geschafft, der kann das, und haben die mir dann auch, und wie gesagt, noch zu Hause die andere Lehrerin, die mir dann auch nochmal gesagt hat, du machst definitiv deinen Realschulabschluss und danach kannst du dann immer noch eine Ausbildung machen oder weiter im Abi draufsetzen.
Und dann musstest du dafür, weil manchmal ist das ja so integriert, musstest du dafür die Schule wechseln?
Die Realschulabschluss, die Realschule gab es in dieser Schule auch. Das heißt, ich bin einfach nur eine Klasse nach oben. Gab es einen 9. Realschulabschluss und einen 9. Hauptschulabschluss. Bin dann einfach in die Realschule sozusagen also 9. für Realschulabschluss bin ich dann noch hochgerutscht. Und da gab es auch, in dieser Klasse gab es dann auch einige mit Migrationshintergrund, auch andere, die auch versucht haben. Und genau.
Und war es dementsprechend dann auch, ich sag jetzt mal, von der Lernatmosphäre eine andere? Also weniger, ich sag jetzt mal, Ablehnung und etwas mehr, okay, wir sitzen hier alle, weil wir was erreichen wollen?
Das war so gespalten. Es war, also das ganze Klasse könnte man in drei in der Tabelle in drei Bereichen teilen. Und zwar, da gab es eben die Gruppe Migrationshintergrund, die eben alle zusammen was gemacht haben, versucht haben, ein bisschen was zu lernen. Da gab es die Mitte, die einfach neutral waren, sagen wir mal so. Und dann gab es die rechte Ecke in der Klasse, die nichts halt mit uns zu tun haben wollten. Aber man hat sich dann trotzdem unterhalten, ja klar. Aber das war trotzdem klare Ablehnung. Und Diskussionen, die man dort in der Klasse auch führen müsste, bei ein oder anderen Themen, bei Ethik oder bei manchen anderen Fächer. Und das war, also ich muss ehrlich sagen, ich habe mich missverstanden und zu wenig vertretbar durch die Lehrer. Also das war ganz klar, dass die Lehrer an dieser Stelle wirklich was die kulturelle, also es geht ja nicht nur um die Religion, sondern auch kulturelle Infos, dass die einfach nicht damit bestückt waren. Dass die nicht wussten, wie die auch mit der Situation umgehen sollen, wenn ich hier wirklich so hautnah so viele, also wirklich eine rechte Ecke habe, die wirklich ganz klar und deutlich T-Shirt anziehen mit irgendeinem Spruch, was darauf hinweist, ne? Ja, und dann noch Menschen habe, die gerade nicht weiß aussehen und blonde Haare haben und sagen wir mal, bekannt sind.
Und wusstest du schon ab diesem Zeitpunkt, ich habe dich jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht gefragt, was du gerade eigentlich machst, aber wusstest du ab dem Zeitpunkt, dass du in der Realschule warst, wo es hingehen soll? Und vielleicht als Anschlussfrage, und machst du das gerade auch?
Nein, überhaupt nicht. Also in der Zeit, wo man wusste, okay, Realschule geht jetzt zu Ende oder die Hälfte von der Realschule, wo die vorbei war, musste man sich ja damit auseinandersetzen. Man war dann auch in der Agentur für Arbeit, musste dann irgendeinen Test machen, um herauszufinden, was man eben mag. Ich wollte schon immer, ganz ehrlich, Anwalt werden. Das war so mein größter Wunsch. Aber mir war klar und bewusst, dass ich dafür ein Abi machen muss. Und ich konnte auch nicht warten, weil auf die andere Seite habe ich schon so lange Zeit verloren und kein Geld verdient. Klingt jetzt komisch, klar, man war ja 16, aber weil ich auch eine Familie in Iran hatte, die in Iran viel zu wenig Geld verdienen, die dafür hackern von früh bis Abend, und meine Mutti ist sehr schwer krank, die kann keine Versicherung haben, also keine Krankenversicherung in Iran, weil sie als Flüchtlinge dort lebt und illegal eigentlich damals und jetzt immer noch. Und ich war gezwungen, wie gesagt, ich hätte auch gerne ein Jahr Auslandsjahr vielleicht in Amerika oder sonst wo gemacht, hatte ich aber die Möglichkeit nicht, konnte ich nicht und musste dann wirklich, erst wollte ich Physiotherapie lernen, aber dann dachte ich mir so, okay, schulische Ausbildung, da musst du noch bezahlen, irgendwie muss ich mich ja über Wasser halten. Dann habe ich mich für Gesundheitskrankpflege entschieden, aber dann auch nur, weil irgendwie mich das Ganze doch zu dieses Thema Gesundheit und Medizin gezogen hat, weil meine Mutti eher so krank war und ich das immer hautnah erleben konnte, müsste. So hilflos hat man sich so als Kind gewöhnt.
Also, und was machst du jetzt gerade?
Ich arbeite als Pflegedienstleiter in Bautzen und betreue zwei Einrichtungen.
Also sind wir sozusagen jetzt an einem Punkt, und ich glaube schon durch deine persönlichen Geschichten. Ich habe gerade gesagt, Es gibt riesige Hürden, es gibt Interessenlosigkeit, es gibt Ablehnung. Aber vielleicht, um das jetzt so eine, auf eine etwas abstraktere Ebene zu bringen, wo würdest du, wenn du deinen bisherigen Lebensweg betrachtest, Maßnahmen sehen, die eine Integration in die Gesellschaft, die ja nicht nur gewünscht ist, sondern auch erforderlich ist? Wir brauchen ja Einwanderung. Wir brauchen Einwanderung. Wir brauchen qualifizierte Menschen. Wir brauchen überhaupt Menschen in der Gesellschaft, die miteinander umgehen können und wollen. Wir brauchen dieses gegenseitige Verständnis. Wer bist du überhaupt und wer bin ich? Und lass uns darüber nachdenken, wie wir zusammenleben. Wo sind Stellen, wo so etwas eigentlich aus deiner eigenen Geschichte heraus gesehen erreicht werden könnte?
Um ehrlich zu sein, Bob, ich will auch nochmal betonen, ich bin ja keine Experte an dieser Stelle und habe mich jetzt auch Gott sei Dank mit diesen Thematik auseinandergesetzt, nur weil wir uns jetzt hier austauschen. Und ich bin froh darüber, weil manchmal hilft es, die Dinge mal auszusprechen. Das habe ich, es ist nicht so lange her, als ich das gelernt habe. Und darüber zu sprechen hilft mir. Ich erinnere mich an Dinge, die ich ganz tief in mir verborgen habe und versucht habe, das irgendwie zu schützen, also mich selber psychisch.
Ja.
Und auf die erste Stelle, also an der ersten Stelle möchte ich das Psychische hervorheben. Es ist wichtig, dass Kinder, ob die jung oder alt, ob 10 oder 7 oder 8 oder 12 oder 16, je nachdem, egal was, die brauchen, wenn die gerade aus Kriegsländern kommen, die brauchen psychologische Behandlung, weil die so viele ablehnen, das kann man sich nicht vorstellen. Und wenn es nur ein Blick ist, es ist ein Blick. Und dieser Blick frisst einem auf, wenn ich das so sagen darf. Und der ist unnormal, der macht einem fertig. Da muss nichts ausgesprochen sein. Da reicht schon, wenn man in der Klasse einen Mittelfinger gezeigt bekommt. Warum auch immer. Und man versteht das in diesem Zeitpunkt ja überhaupt nicht, weil man ja diesen Personen nichts angetan hat. Aber anders, auf die andere Seite, egal, das ganze Thematik, ne, dahin geblieben, auch das, was man mit sich bringt, die ganze Traumata. Ich als 15-, 16-Jähriger, der hergekommen ist, kann immer noch nicht verarbeiten, das, was ich unterwegs erlebt und mitgekriegt, mitbekommen habe. Das heißt, ich habe immer noch damit zu kämpfen. Und das habe ich auch irgendwie in mir, tief in mir verborgen und versteckt. Und es kommen Gefühle jetzt hoch. Jetzt versuche ich mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und ich merke auch, wie leicht es mir wird. Deshalb psychologische Behandlung steht ganz vorne. Deutsch lernen ist wichtig, Bildung ist wichtig, aber wirklich. Und ich kann das auch verstehen, ne? Die Lehrer, die haben ja auch genug zu tun, die sind an der Limit und das weißt du und die Lehrer besser als jeder andere, besser als ich. Und dann noch sich mit solchen Thematiken auseinanderzusetzen und für die Kinder da zu sein, ist einfach nicht einfach. Ne? Also es ist nicht leicht. Es ist schwierig, wirklich auf die Emotionen einzugehen und das kann keiner, außer der ist jemand, der geschult ist, der weiß, was zu tun ist. Das ist ganz wichtig. Und dann würde ich meinen, was mir am besten geholfen hat, sind dieses Buddies, ne? Also jemand, der in der 9. Klasse in der Realschulabschluss, das kam mir wirklich sehr zugute, den Aaron. Der Aaron war so derjenige, mit dem ich alles gemacht habe. Und in der Schule waren wir so, egal wo der hingerannt ist, bin ich da hingelaufen. ob der mich gefragt hat, ob du mitkommst oder nicht. Ich bin einfach mit, weil der war cool. Der hat kein Problem damit gehabt, dass ich da war. Der hat sich mit mir unterhalten, mit mir gesprochen. Mir auch, also der war auch sehr schlau. Der war wirklich der Beste in der Klasse. Saß auch vorne und ich saß ja auch natürlich vorne immer. Und er hat mir wirklich sehr geholfen. Und nach der Schule sind wir auch nach Hause. Und mal oft hat er mir dann Dinge erklärt und mir geholfen. Und ich denke mal, das würde wirklich viel helfen. Klar, es ist schwierig, wenn die Kinder ein bisschen jünger sind, das hinzubekommen, dass die sich dafür interessieren, wirklich eine Mitschülerin, die gerade aus dem Ausland kommt, mitzunehmen. Aber da findet man, denke ich mal, als Lehrerin bestimmt eine Lösung, die zusammenzubringen. Und vielleicht gab es diese Versuche und gibt es immer noch. Aber das, ich denke mal, das ist wirklich, wirklich etwas, was mir geholfen hat. Und ich denke mal, das wird sich auf jeden Fall auszahlen, wenn man das machen würde.
Jetzt, wo wir gerade miteinander sprechen, werden wir eine Folge gehört haben, In die Schule brennt, wo in Nordrhein-Westfalen eine Vereinigung an die Schulen geht, um Talente zu erkennen und zu fördern. Und zwar nicht nur, aber auch mit Migrationshintergrund. Also dorthin zu gehen, sie zu beraten, was sind deine Stärken eigentlich? Wie könnten diese Stärken mit einem Beruf verbunden werden? Und wie können wir als Institution, in dem Fall das Talentzentrum, dafür sorgen, dass du einen Zugang zum Abschluss schaffst oder sogar zum Abitur oder sogar zu einem Stipendium in der Hochschule? Und ich finde, das verbindet sich gerade so sehr, weil wir auf der einen Seite ja, du hast es gerade gesagt, mit einem strukturellen Defizit zu tun haben, nämlich dass Lehrerinnen und Lehrer gar nicht die Kapazitäten manchmal haben, wirklich sich um alle Kinder zu kümmern. Und dass auf der anderen Seite das, was du sagst, dieser persönliche Kontakt, die Lehrerin, die sagt, ich helfe dir jetzt dabei, in diese Hauptschule zu kommen, der Schüler, der dir sagt, ich nehme dich mit, ja, und ich nehme dich auch wahr und ich nehme dich mit, das sind ja genau die Punkte, die so einen Zugang erst schaffen. Also man mag sich ja gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn die Lehrerin dich übersehen hätte. Dann würden wir hier miteinander nicht sprechen und nicht sprechen können, weil du möglicherweise gar nicht des Deutschen so mächtig wärst, wie du es jetzt bist, ja. Also das zeigt mir nochmal von dieser Seite aus, wie wichtig es ist, zu den Menschen hinzukommen, die hinzuführen und nicht einfach zu sagen, naja, mach halt einen Deutschkurs und dann passt schon. Weil es passt ja eben nicht und wir müssen doch diese Brücken bauen.
Definitiv, definitiv. Also da spricht mir wirklich aus der Seele, weil auch als Deutschland kann man ja davon profitieren. Man muss davon profitieren, dass die Menschen herkommen, wenn man die wirklich in die Richtung führt, wo es nötig ist, ne? Die Hilfe anbietet. Und diese ganze Gelder, die wirklich einfließen, wo sind die denn? Für mich waren die nicht da. Und bis zuletzt waren die für mich nicht da.
Hast du mit Menschen jetzt zu tun? Also du hast gesagt, in dieser, zum Beispiel in dieser Flüchtlingsunterkunft und so weiter, hattest du mit Menschen zu tun, die es eben nicht geschafft haben, die eben nicht die Möglichkeiten bekommen haben. Jetzt hast du eine Stelle und hast einen Job, hast du gesagt, nicht genau das, was du wolltest, aber jedenfalls etwas Sinnvolles, etwas Sinnstiftendes, wo du der Gesellschaft was zurückgeben kannst. Hast du Kontakt jetzt mit Menschen, die es auch geschafft haben, die auch diesen Weg geschafft haben, durch die Schule und möglicherweise auch zu einem Beruf zu kommen?
Zu 95% würde ich jetzt an dieser Stelle behaupten, aus diesen 30 Jungs, die bei uns im Heim waren, haben die alle geschafft, einen Job zu bekommen oder sogar auch ich habe einen Kumpel, der Ammann, der hat einen Realschulabschluss über die Abendschule gemacht und dann gab es auch mehrere Jungs, die Hauptschulabschluss über die Abendschule gemacht haben, was ich wirklich toll fand und das ist eben ermöglicht war und der macht jetzt auch zum Beispiel eine Ausbildung zum Gesundheitskrankenpfleger oder Pflegefachmann momentan. Ja, also selbst wenn die bei McDonald's arbeiten, aber die arbeiten, die haben einen Job und ich kann mir nicht vorstellen, bei Gott nicht, wie alle sich hier, wie alle das hervorheben, dass die Männer kommen hierher, die Jugendlichen und die wollen nicht arbeiten und wollen sind auf Soziale aus, aber eben nicht. Was ist denn das Soziale, was man bekommt? Das ist ja nicht wirklich das, worauf man sich in Zukunft aufbauen kann. Und die meisten von den Jungs wollen ja was haben, ein Auto, eine Wohnung, ein ordentliches Einkommen und so weiter. Und das ist halt das, was viele eben verlieren außer Augen. Also sind viele, die was machen, die was tun. Auf die eine andere Seite möchte ich auf ein Thema eingehen, Bob, der mir wirklich lange auf dem Herzen liegt. Der auch wirklich an dieser Stelle auch viel Kritik vielleicht bekommen würde, aber ich würde es gerne mit dir besprechen. Es gab einen Junge, der hieß Ishad und der hat, ich erkläre dir die Dinge aus meiner Perspektive und du kannst gerne was dazu sagen. Der war einer von den Jungs, die leider es nicht geschafft haben und momentan in Gefängnis ist und Zeit verbringt. Das war, also wie ich ihn erlebt habe, der war wirklich, wirklich, wirklich ein ruhiger, ein toller Junge. Ich sage das nicht, weil das vorgefallen ist, Das kam auch in der Zeitung und überall. Aber ich erklärte ihm meine Dinge, also die Dinge aus meiner Sichtweise. Weil ich habe mit ihm Zeit verbracht. Ich habe mit ihm 3 Jahre gelebt. Und wir haben zusammen in einem Zimmer geschlafen. Also der hat neben mir sein Bett gehabt und hat geschlafen. Und wir haben zusammen gegessen, wir haben gekocht. Und ich habe ihm geholfen, was die deutsche Sprache und sowas angeht. Aber der hat Schwierigkeiten gehabt. Es hat nicht jeder die... Also ich bin in Afghanistan nebenbei zur Schule gegangen, also gearbeitet den ganzen Tag und nebenbei zur Schule gegangen und habe trotzdem meine Einsen. Also ich will dir nur erklären, dass es gibt Menschen, die haben Schwierigkeiten eben zu lernen und andere fällt das eben einfacher. Nicht, weil ich toll und besser bin, sondern weil wir unterschiedlich sind. Und das ist ja auch gut so, ne? Und der hat schwierig gehabt von Anfang an. Der hat familiär Schwierigkeiten gehabt. Das sehen eben meistens die Leute nicht, was für eine Last die diese Menschen mit sich bringen. Und nicht nur sich und nicht nur darauf aus sind, dass hier das soziale Geld zu bekommen und oh ja, und Deutschland. Und die geben mir ja alles und die stecken mir so nach dem Motto alles sonst wo rein. Nein, die kommen, um sich in Zukunft aufzubauen, um von Krieg wegzukommen, um endlich mal Frieden zu erleben und die Möglichkeit zu ergreifen, was zu machen. Aber der hat es leider nicht gehabt. Der hat es schwer gehabt. Warum? A, weil der dieses Prozess von Aufenthaltstitel zu bekommen oder aufgenommen zu werden, wirklich als ein Flüchtling anerkannt zu werden, ist ein Prozess, der hat mich zerrissen. Ich sag dir, da hatte ich so viel Nervosität, wenn ich abends geschlafen habe, habe ich deswegen Schlafstörungen gehabt, aber nicht wegen der Schule. Nicht, weil ich irgendwie Schwierigkeiten in der Schule hatte oder ich Angst hatte, dass ich irgendwas vermassle, sondern weil ich Angst hatte, ob ich überhaupt das Recht kriege oder bekomme, hier zu bleiben. Der hat um sich herum immer gesehen, der hat es geschafft, der hat jetzt einen Aufenthaltstitel für 3 Jahre. Okay, der hat es auch geschafft, der hat es geschafft, der hat es geschafft, der hat es geschafft. Und das haben viele, wirklich viele geschafft. Er aber nicht. Und die Ablehnung bekommen haben, mit einer gewissen Zeit haben die trotzdem die Aufenthaltstitel bekommen. Und wo ich mit der Ausbildung fertig war, erst dann hat er die Aufenthaltstitel bekommen. Und er hat in der Zeit aber auch trotzdem gearbeitet, also durch die Arbeit, durch eine Ausbildung und so weiter, hat er die Ausbildung bekommen. Und in der Zeit hatte ich aber das Gefühl, ich habe 2-3 Mal, ich habe mich auch distanziert, aber das ist einfach nur, weil ich selber auch so viel zu tun und in der Zeit habe ich Kinder bekommen und beschäftigt mit der Freundin, mit Haus bauen und hier und da. Und ich bereue es bis heute. Aber ja, es ist so und der hat es leider irgendwie, warum auch immer, psychisch nimmer geschafft oder je nachdem, ich will es ja auch nicht schönreden, und hat einen älteren Mann halt irgendwie mit Messer angegriffen und je nachdem, wie es auch war, weiß ich jetzt nicht, kann ich es auch nicht beurteilen. Aber der sitzt jetzt im Gefängnis und ich denke mir so, warum? Warum wird aus so einem jungen Mann, den ich kannte, also nach diesem Folge werden alle jetzt kommen und irgendwas kommentieren, sicherlich zu 100 pro, weil die ihn nicht kannten. Und ich kannte dieser Junge. Und ich frage mich aber heute trotzdem, was ist denn schiefgelaufen? Mir ist trotzdem, also selbst wenn ich mir die Frage stelle, ist mir trotzdem bewusst, warum dazu geführt hat, dass er eben das getan hat. Nicht, weil er kriminell war oder weil er hunderttausende Menschen umgebracht hat in Afghanistan oder wie auch immer. Der kam als Jugendlicher hierher. Und ich frage mich, führen wirklich diese Strukturen zum Menschen dazu, kriminell zu werden? Ich war mit der Ausbildung fertig und habe Geld verdient und der war immer noch in Heim und musste darauf warten, seinen Aufenthaltstitel zu bekommen.
Du hast die Frage im Grunde genommen aus meiner Sicht selbst beantwortet. Denn aus meiner Sicht kann man zwar Gewaltausbrüche nicht entschuldigen, aber was wir hier machen können, in diesem Podcast, und was du sehr, sehr eindrücklich machst, ist zu zeigen, wie ein Lebensweg gehen kann, bei dem man unterstützt wird, bei dem es Leute gibt, die an einen glauben, bei dem es Leute gibt, die Türen zeigen, durch die man gehen kann. Man muss durch sie selbst hindurchgehen, aber auch was passieren kann, wenn Menschen komplett fallen gelassen werden. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es schlimme und schlechte Kommentare gibt, sondern ich glaube, dass möglicherweise dem einen oder anderen ein Licht aufgeht und möglicherweise Leute verstehen, dass, wie du es gesagt hast, Menschen sind unterschiedlich. Menschen haben unterschiedliche Talente und unterschiedliches Können, aber wir sind alle Menschen und wir sind es alle wert, dass man sich um sie kümmert. Und das hast du in einer Art und Weise gerade dargestellt, die mir ehrlich gesagt noch länger zu denken geben wird. Und dafür bedanke ich mich ganz herzlich.
Lieben gerne, Bob. Ich wurde wirklich emotional. Also ich könnte jetzt anfangen zu heulen. Aber ich bin nicht so lange bei LinkedIn und da bin ich auch auf dich so aufmerksam geworden. Aber seitdem ist mir klar geworden, ich war zu leise. Nur vorher, man ist mit sich selber beschäftigt, will man sich was aufbauen. Und es kam dann ein Zeitpunkt im Leben vor ein paar Monaten, wo ich das nicht mehr ertragen habe und nicht ertragen konnte. Und ich einfach nur einfach zeigen möchte, was es wirklich heißt, ein Migrant zu sein, als Flüchtlinge hierher zu kommen und sich hier ein Leben aufzubauen. Und dafür gibt es solch zigtausende Beispiele, die man einfach die Leute zeigen muss, bereit dafür sein muss, auch die Sichtweise von meiner Seite, also von unserer Seite zu zeigen, zu sagen, es gibt nicht nur die Meinung, die ihr euch in Deutschland bildet, so nach dem Motto, sondern es gibt auch die andere Seite. Hört euch bitte die andere Seite an. Und diese Stimme ist viel zu leise. Und dafür bin ich hier, Bob. Dafür bin ich hier, um zu zeigen, dass auch andere, dass einen Grund gibt, warum vielleicht Dinge so laufen, wie es laufen oder wie auch immer. Man kann auch nicht für alles eine Lösung und eine Aussage haben, um Gottes Willen. Aber das ist eine Herzensangelegenheit bei mir, definitiv.
Du hast mich wahnsinnig beeindruckt, Mo. Das kann ich ganz offen sagen. Und auch wenn dieser Podcast kein Lanz und Precht ist, bin ich sehr sicher, dass wir zumindest eins feststellen können. Das, was du hier gesagt hast, werden zehntausende Menschen hören. Und ich bin mir sicher, dass das nicht nur bei mir, sondern bei vielen anderen auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Impuls ist. Die Frage danach, wie schaffen wir es, jeden mitzunehmen, nochmal neu zu stellen und laut zu sein. Danke, dass du hier ganz leise laut warst und danke, dass du vor allen Dingen diesen Schritt gemacht hast, um mich zu fragen, hier zu sein. Es war mir eine Ehre.
Ich danke dir, Bob. Es war mir eine Ehre, dass du mir den Chance gegeben hast. Ohne dich wäre das hier nicht möglich. Von daher habe ich dir zu danken.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr ab jetzt auch eine Mail schreiben an dieschulebrennt@auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für den SWR. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fey.